Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie aus dem Studio in Ulsbach, dem Südwesten nahe bei Straßburg in Deutschland. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, und im Hintergrund höre ich schon ein ganzes Vogelgezwitscher, eine ganze Frühlingswiese, wie mir scheint. Frau Mewes, ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf. Aus dem niedersächsischen Uelzen sind Sie uns heute zugeschaltet, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Morgen, Frau Engert. Es ist hoffentlich laut genug. Bei mir kommen Sie sehr leise an.
Wir hören Sie jedenfalls sehr gut. Und ja, ich hoffe, das trifft für Sie dann im Laufe der Sendung auch zu. Ja, was ist denn das Thema, genau das Thema heute? Auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Das ist eine Reihe, die uns das ganze Jahr hindurch begleiten soll. Eine erste Sendung ist schon gelaufen im Januar, heute also der zweite Teil. Da geht es um das erste Lebensjahr als zwei, also Mutter und Baby, noch eins. Tja, da stellt sich die Frage, was ist denn das richtige Maß im Umgang mit Säuglingen? Und gibt es in Sachen Zuwendung und Liebe überhaupt das richtige Maß für so hilflose Menschenkinder, die als physiologische Frühgeburt auf die Welt kommen und die auf Gedeih und Verderb auf ihre nächststehenden Bezugspersonen, ihre Eltern, angewiesen sind. Ja, und gerade am Anfang des Lebens wissen alle Umstehenden, ob Verwandte oder die vermeintliche Autorität von Kinderärzten und Krankenschwestern, alle scheinen es immer besser zu wissen, was man so einem kleinen, hilflosen Menschlein angedeihen lassen sollte oder was eben auch nicht. Und gerade da lassen sich Mütter auch so gerne verunsichern. Vielleicht liegen die Nerven schon blank nach durchwachten Nächten und hormonellen Achterbahnfahrten, die nach einer Geburt eben auch noch zu bewältigen sind. Tja, aber das instinktive Verhalten der Mutter, nämlich ihr gerade geborenes Baby so viel als möglich bei sich zu haben und später im Tragetuch zu tragen, es nach Bedarf zu stillen und nicht irgendwo abzulegen und es schreien zu lassen, was einem ohnehin schier das Herz zerreißt, das wird leider von vielen gesellschaftlichen Kräften nicht unterstützt. Aber eine junge Mutter bräuchte gerade diese Unterstützung. Und das wollen wir heute auch zumindest insoweit geben, als Frau Mewes das einfach noch einmal entsprechend fundieren wird und einfach Argumente mit an die Hand geben wird für das, was ja eine junge Mutter instinktiv eigentlich auch schon verspürt. Frau Mewes, Sie sind am 4. März 91 Jahre alt geworden und seit über 40 Jahren setzen Sie sich unermüdlich dafür ein, aufzuzeigen, was Kinder und Jugendliche an, sagen wir, elterlicher Fürsorge unbedingt brauchen, damit sie später mal ihr Leben, ich sage mal selbstbewusst, glücklich und zielstrebend in die Hand nehmen können. Ja, denn das braucht unsere Gesellschaft schließlich auch, um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein und ja auch, um die über Jahrhunderte etablierten christlichen Werte bewahren zu können. Frau Mewes, Sie haben unentwegt Ihre Stimme erhoben und auch schon vor über 50 Jahren auf Fehlentwicklungen hingewiesen, die sich aus geänderten gesellschaftlichen Vorstellungen und auch Erziehungstrends ergeben haben. Und so sind aus Ihrem Herzensanliegen auch über 121 Bücher und zu vielen Erziehungsfragen und gesellschaftlichen Trends entstanden und über 3000 Vorträge und zahlreiche Beiträge in Print- und Funkmedien. Ja, und Ihre Arbeit bündelt sich sozusagen im Verein Verantwortung für die Familie, wo Sie Familien informieren und stärken oder auch, dass Sie gemeinsam etwas bilden können. Und im Jahr 2000 haben Sie noch das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM, gegründet, eine Fortbildungseinrichtung für junge Eltern, denen erfahrene Mütter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, und natürlich haben Sie auch eigene Töchter großgezogen und mittlerweile 6 Enkel und auch schon einen Urenkel.
Nein, auch schon 2,5.
Ah, 2,5 schon. 2,5, ja, das sind die neuesten Informationen. Frau Mewes, und gerade was einem so das Leben lang ein Herzensanliegen ist, das gibt man dann auch im hohen Alter nicht auf. Und Sie sind immer eben noch gar nicht müde geworden, auch immer wieder auf diese Entwicklungen hinzuweisen, die vielleicht heute wichtiger denn je sind, weil die Gesellschaft andere Töne anschlägt. Aber ist es denn so, können Sie vielleicht doch feststellen, im Umfeld auch durch die Vereine, denen Sie vorstehen, Verein Verantwortung für die Familie, durch Familien, mit denen Sie Kontakt haben, dass andererseits auch eine höhere Sensibilität zumindest bei Eltern da ist, die wirklich bewusst erziehen und dem Lebensanfang den hohen Stellenwert beimessen, den er eben auch hat, kann man sagen. Es gibt dennoch Eltern, die das jetzt bewusster auch, umso bewusster vielleicht machen?
Ja, da ist doch Hoffnung. Da ist mir Wachsamkeit entstanden unter den jungen Menschen dieser Zeit jetzt. Darauf können wir hoffen. Es sind jetzt viel mehr Familienverbände entstanden, die im Grunde all das Gleiche wollen. Ja, sogar in den Akzenten einer Partei kommt sowas zum Ausdruck. Also es ist jetzt hier die Notwendigkeit, dass hier ist auf bestimmte Dinge so sehr wichtig sind, dass es hier Prägungsvorgänge sind, was ja sehr schwer ins Bewusstsein zu bekommen ist, weil wir alle unsere frühe Kindheit vergessen haben. Nicht, aber dieses ist so unermesslich wichtig und soll auch ja heute wieder im Mittelpunkt stehen.
Ja, Frau Mewes, bitte, Sie haben etwas vorbereitet, Sie haben uns etwas mitgebracht und es geht jetzt um das erste Lebensjahr und was da so eminent wichtig ist, eben diese symbiotische Verbindung von Mutter und Kind. Darauf können wir jetzt gespannt sein.
In unserer ersten Sendung dieser Serie haben wir uns im Januar zunächst einmal zu verdeutlichen versucht, was unter einem seelisch gesunden Erwachsenen zu verstehen ist. Dass dieser über Liebes- und Arbeitsfähigkeit verfügen muss, haben wir als seine Haupteigenschaften beschrieben und erhärtet. Wir haben durch statistische Zahlen, aber auch nicht die Gegebenheit übersehen wollen, dass diese so wünschenswerten Stadien bei den erwachsenen Menschen hierzulande immer seltener werden. Als Grund dafür hat sich ergeben, dass den Kindern heute während ihrer Aufwachsens viele Künstlichkeiten zugemutet werden, die zum großen Teil ihren natürlichen Entfaltungsbedingungen nicht mehr entsprechen. Natürliche Lebensbedürfnisse bleiben immer häufiger unerfüllt, sodass sich daraus mehr oder weniger unangemessene Verhaltensweisen entwickeln. Es entstehen gewissermaßen Färbungen, die die Neoanalytiker bereits vor 50 Jahren als sogenannte neurotische Charakterstrukturen bezeichnet und beschrieben haben. Durch die Ergebnisse der neuen Hirn- und Hormonforschung lässt sich nun hinzufügen, dass sich sogar unterschiedliche Charakteristika im Erwachsenenalter den verschiedenen Wachstumsphasen in der frühen Kindheit zuzuordnen sind. Ja, es konnte sogar aufgezeigt werden, dass in der frühen Kindheit während der Phase der Ausgestaltung des Gehirns unterschiedliche Prägungen anberaumt werden. Manche der dadurch entstehenden Schäden können den Heranwachsenden im Hinblick auf seine seelische Gesundheit schwer beeinträchtigen, andere aber nur ein wenig. Sie können sich unter positiven Lebensumständen auch wieder verringern und so den Status eines gewissermaßen fast gesunden Menschen, wie ich das in der ersten Sendung schon dargelegt habe, als einen Terminus zur Folge haben. Aber weil dadurch das Lebensschicksal so eindringlich mitbestimmt wird, muss es besonders im Hinblick auf die Pädagogik von allergrößtem Belang sein, zu vermitteln, was denn dann bei der Pflege während dieser Prägejahre im Kleinkindalter notwendig ist, um das Ziel seelische Gesundheit im Erwachsenenalter im Auge zu haben. Die jungen Eltern und die weiteren Erzieherinnen müssen also lernen, was den Kindern in den ersten Lebensjahren seelisch bekommt oder nicht bekommt. Weil hier der allgemeine Wissensstand für den praktischen Alltag der Kinder in unserer Gesellschaft aber leider immer noch sehr unzureichend ist, haben wir es uns in dieser Reihe zur Aufgabe gemacht, die wichtigsten Bedingungen für das Kleinkindalter in 4 weiteren Sendungen zum Thema zu machen. In der Hoffnung, durch Wissen seelische Gesundheit im Erwachsenenalter bei mehr Menschen zu erhoffen. Es ist sehr wahrscheinlich, so hat es sich in Einzelfällen längst erwiesen, dass unter günstigen Umständen noch heute gesunde Erwachsene als das Ergebnis einer gesunden, glücklichen Kindheit entstehen können. Und ich möchte, bevor ich damit beginne, sogar zur allgemeinen Ermutigung die Behauptung aufstellen, dass sich das gerade leicht erreichen ließe, wenn die Entziehenden nur bereit sind, sich an die Schöpfungsordnung zu halten, auf die sie im Grunde schon instinktiv eingestellt sind. Dies zu vermitteln, ist das Ziel der 4 folgenden Sendungen unserer Reihe. Als Christen sind wir dazu besonders herausgefordert, denn es handelt sich ja schließlich letztlich um die Erziehenden, um einen beglückenden Dienst für den Schöpfer an dem von ihm geschenkten Geschöpf, dem Menschen, den er mit dem Hauch der Liebe ausgestattet hat. Es handelt sich für uns also um nichts weniger als um die höchst bedeutsame Möglichkeit, einen im Alltag gelebten Christentum mehr zum Licht zu verhelfen. Aber ist das wirklich noch eine Option? Erreichen wir die Menschen heute noch mit dem Evangelium als Lebenshilfe? Ist das unmittelbare Verstehen und Umsetzen im Alltag nicht schon im Schwinden begriffen? Aber nur Mut. Es ist mit Gottes Hilfe durchaus möglich, weil gesunde Eltern das sogar grundsätzlich aus tiefster Seele eben wollen. Es entspricht einem in ihrem vorhandenen, einem vorgegebenen Bedürfnis. Aber um das zu beweisen, ist es sinnvoll, uns auch das bereits vorhandenen Wissens, so auch neuer Forschungsergebnisse als Überzeugungshilfe zu bedienen. Ich möchte deshalb in dieser Sendung heute allein den Anfang des Menschen in Schwangerschaft, in Still- und Bindungszeit ins Visier nehmen. Dazu in aller Kürze die wichtigsten Fakten. So hat zum Beispiel die pränatale Forschung jetzt aufzeigen können, dass bereits wenige Wochen nach der Zeugung die beiden einzigen Chromosomen unter den 46 des Menschen, denen die Bestimmung des Geschlechts zugeordnet ist, das X- und das Y-Chromosom, mit Vorrang eine bedeutsame Aktivität zu entfalten beginnen. Die Entstehung und eine jeweils rasche Zunahme der Geschlechtshormone, dem Antimüller-Hormon sowie Testosteron und Östrogen. Dieser sofortige Beginn der geschlechtlichen Differenzierung unter der hohen Quantität der Hormone wenige Wochen nach der Zeugung spricht für die Bedeutsamkeit dieser Vorgänge. Sie bewirken, dass zusätzlich zu den Genitalien eine unterschiedliche Hirnentwicklung des späteren Jungen, des späteren Mädchens vorbereitet wird. Das bewirkt, dass Jungen und Mädchen bereits unmittelbar nach der Geburt, also ohne vorausgegangene, durch die Umwelt hervorgegangene Lernprozesse, sich unterschiedlich verhalten, was die Gender-Ideologie verleugnet. Deswegen muss es heute so sehr betont werden, wie die wissenschaftliche Wahrheit ist und dass es sich bei dem Genderismus wirklich um eine Ideologie handelt. Und diese Unterschiede prägen sich zwar in einer beachtlichen Breite quantitativer Mischungen und der Zeitfenster der Ausgestaltung bis ins Erwachsenenalter des Kindes hinein im Normalfall so deutlich aus, dass es keinem seriösen Hormonforscher heute noch möglich ist, hier von einer angeborenen Gleichartigkeit bei Männern und Frauen zu sprechen, die nun alle auf das gleiche Level gebracht werden sollen. Als Mann und als Frau schuf Gott wie also wirklich den Menschen mit zielhafter Eindeutigkeit. Ja, geradezu mit Vorrang. Wozu? Genau diese Unterschiede sind für die speziellen Aufgaben der Mutter und des Vaters in der Familie sehr bedeutsam, als eine Möglichkeit zu ebenso brauchbarer Arbeitsteilung wie Ergänzung beim Umgang mit ihren Kindern. So wird durch die neue Forschung erkennbar, dass die hormonell bedingten Eigenschaften der Frau, zum Beispiel ihre Wahrnehmungsschnelligkeit für die mütterlichen Aufgaben, nämlich den Umgang mit einem hilflosen Neugeborenen, zielgerade eine vorzügliche Passung darstellen. In Gestalt einer auf diese Weise vorgegebenen und im Status des Gebärens zusätzlich geradezu angefeuerten Mütterlichkeit. Das heißt, selbst wenn diese Mütterlichkeit, wie heute bei manchen Frauen, durch vielerlei Fehlentwicklung unter einer Verdrängungsdecke liegen mag, so werden diese Eigenschaften doch geradezu mit physisch unterlegter Dringlichkeit bei der Geburt des Kindes an die Oberfläche befördert. Und zwar durch das sofortige Einsetzen des Milchflusses bei der Mutter und durch massive Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin in ihrem Leib. Darüber hinaus schärfen sich jetzt die Sinne der jungen Mutter in Bezug auf Riechen und Hören und sie entwickelt das Bedürfnis, ihrem Baby oft ins Gesicht zu schauen. Väter kann man dazu auch abbauen. Eine Ausschüttung von Oxytocin erfolgt, wenn auch in geringerem Maße, sogar bei Ihnen, wenn Sie Ihrer Frau tapfer bei der Geburt des Kindes zur Seite standen. Und Sie geben sich heute ja auch bereits so viel Mühe, diese Väter, anwesend zu sein und dabei zu sein und mitzuhelfen. Und es entstehen bei Ihnen durch die Geburt Ihrer Kinder im besten Fall vor allem auch beschützende Impulse mit ebenfalls hormonell unterlegtem Wachsen eines Schubs von Verantwortungsbewusstsein bei gesunden jungen Vätern für Mutter und Kind. Das heißt, hormonell werden Paare bei der Geburt ihres Kindes auf ihre Elternaufgabe eingestimmt. Mit welchem Ziel? Um dem Kind durch ihren elterlichen Einsatz zu einer gesunden Entwicklung zu verhelfen. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wir wissen heute, das geschieht unter strenger Berücksichtigung der Dominanz von Naturtrieben, denen das Kind zunächst noch unterworfen ist. Und diese Vorgänge sind mit Zeitfenstern versehen, die der Hirnentfaltung entsprechen. Die Erfahrungen mit der Umwelt sollen sich also tief in den Kopfcomputer des Neugeborenen als die entsprechende Software einnisten. Was ist dazu nötig? Als erstes, durch ständig wiederholte, vollkommene Sättigung soll das Neugeborene zunächst erst einmal satt, aber schließlich durch die Erfahrung mehr als satt, nämlich liebessatt werden. Das ist die geheime Vorschrift unseres Gottes. Darin hängt die spätere Ausgestaltung dieses so zentralen, dieses so das Wesen des gesunden Menschen ausmachenden Gefühls. Ja, nicht nur des Gefühls von Liebesmöglichkeit, ja, sondern auch von Selbstsicherheit. Das ist das Erstaunliche, was wir erfahren, dass hier Selbstsicherheit durch diese gesunden Vollzüge vorbereitet wird. Ein gutes Selbstwertgefühl von seiner Mutter mit ihrer leiblichen Nahrung allein für dieses ihr Kind am Lebensanfang auf natürliche Weise satt gemacht zu werden, ohne nach dieser Nähe und dieser Nahrung oft stundenlang aus Prinzip etwa schreien gelassen zu werden, damit das Kind etwa eine gesunde Lunge kriegt oder ähnlichen Unsinn. Das Kind darf nicht nach dieser Nähe und dieser Nahrung oft stundenlang aus Prinzip schreien gelassen zu werden. Das ist also von lange nicht erkannter elementarer Wichtigkeit. Dadurch entwickelt das Kind in seiner ersten Lebenszeit, das sich in sein limbisches Hirnsystem, ins Stammhirn also, eingeprägte Gefühl in der Tiefe seiner Seele wirklich zufrieden, gleich seelisch abgesättigt zu sein. Ja, eben noch einmal sei es wegen der Wichtigkeit deutlich hervorgehoben, sich selbst in Ordnung zu fühlen. Wenn hier meist noch heute durch Unwissenheit der beratenden Umwelt diese Prägung ausbleibt, entsteht die Gefahr, dass der Mensch lebenslänglich in der Tiefe seiner Seele ein Unersättlicher bleibt. Einer, der nach dem gesättigten Frieden in sich selbst weiter unermüdlich sucht, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, was er denn eigentlich sucht. Wie programmiert ist dann ständige Unruhe, die wir heute ein kluger Forscher als ADHS bezeichnet. Nicht wie nah ist dann zum Beispiel das Gefühl, ganz viel Essen dafür zu halten? Wie nah ist dann die Sucht vom Rauchen bis zum Überfressen, bis zum Alkohol? Wie groß ist die Gefahr der Resignation, wenn sich die Ursehnsucht nicht stillen lässt? Und das heißt dann das Einsetzen einer Depression, der jetzt zweithäufigsten seelischen Erkrankung in den Industrienationen. Der Wissenschaftsjournalist Skubel in der letzten Sendung sogar als einen psychotherapeutischen Notstand in unserer Republik bezeichnet hat. Langes Stillen hingegen steigert schulische Leistungsfähigkeit. Das ist das Ergebnis durch weltweite Langzeitstudien erhärtet worden. Nun, in Parenthese sei hinzugefügt, falls sie nicht gestillt wurden, haben sie sicher so viel Liebe in ihren Familien durch die Kindheit hindurch erfahren, vielleicht auch durch die Großmutter und durch andere liebevolle Miterzieher, und hatten darüber hinaus so schöne, robuste Gene auch noch und eine gute Erholbarkeit, dass sie dennoch jetzt ein fast gesunder Erwachsener sind. Es sind nicht alle Menschen im Erwachsenenalter schwer geschädigt. Doch wir müssen diese Bedingungen optimaler Betreuungsformen doch zur Kenntnis nehmen. Es lohnt sich, weil dadurch so viel mehr Ausgeglichenheit im Erwachsenenalter entsteht und damit so viel mehr Freude der Eltern an ihren heranwachsenden Kindern. Leichte Defizite dieser Art haben wir Menschen in unserem verkünstlichten Leben allerdings fast alle. Sind sie nur gering, so haben wir bereits in den ersten Sendungen ausgeführt, so bildet sich eben die Dominanz zum Beispiel eines Hingabemenschen aus. Er bezeichnet sich durch ein stärkeres Interesse für den Nahrungsbereich und sucht nach Kontakten mit anderen mit viel hilfsbereitem Sinn, der Hingabemensch. Aber sein Mangel an Belastbarkeit, an Ausdauer und seine Unzufriedenheit häufig sind dann doch nicht selten größer als seine seelische Stabilität und Durchhaltemöglichkeit. Auch das braucht man ja auch, um eine komplizierte Ausbildung in technisierten Ländern nun wirklich durchstehen zu können, bis dem Stempel ein ausgebildeter Mensch in welchem Fachbereich auch immer zu sein. Deshalb haben wir heute einen Fachkräftemangel. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt zur Gesundheit und Liebesfähigkeit hat sein Zeitfenster in der ersten Lebenszeit. Wenn der Gesichtssinn sich gebildet hat, einige Wochen nach der Geburt, erobert der Säugling in seiner sogenannten Starrephase das Gesicht derer, die er an ihrer hellen Stimme, an ihrem Geruch, ja, am Geschmack der Muttermilch, der dem des Fruchtwassers gleich ist, längst kennt. Denn er fühlt, dass diese Person sein Überleben garantiert, denn das ist seine Mutter. Und damit prägt sich in das sich gerade in seiner Grundstruktur entfaltende Gehirn das Gefühl von Vertrauen in das Du, in dieses Du ein. Das Gefühl beheimateter Verlässlichkeit und damit die Möglichkeit, es später überhaupt mit irgendwelchen nicht verwandten Personen, mit der großen Welt, mit mehreren Menschen in einem Raum und dergleichen wagen zu können, sich dann auch mal Fremden anzuvertrauen, eben eine grundlegende Fähigkeit, die Bindungsfähigkeit, die wichtigste Eigenschaft, um später zum Beispiel auch eine lebenslängliche Ehe durchhalten zu können. Denn wie gesagt, Fehler haben wir alle und machen wir auch immer wieder in merkwürdig ähnlicher Weise, weil in ähnlicher Weise geprägt. In ähnlicher Unmöglichkeit, das so ohne weiteres spontan verändern zu können. Aber wenn an dieser Stelle der Früherfahrungen alles mögliche Fremde auftaucht, fremde Gesichter, immer neue, immer andere, wenn die einige, die richtige, die dem Kind zugeordnete, immer wieder wegbleibt, dann entsteht beim Kind ein erhöhter Stresspegel, der mit Speicheltest jederzeit ganz leicht feststellbar, umso länger und schließlich auch chronisch erhöht bleibt, wenn die Nähe zur Mutter immer wieder unterbrochen wird. Dann bleibt nach langem, langem Weinen nur eins übrig, abzuschalten. Im übelsten Fall, so erzählen uns die Hirnforscher jetzt, mindert sich dann nicht nur das Sprießen der Synapsen, sondern es kann der normalerweise immer vorhandene Grundbetrieb im Gehirn, die Default Mode, pathologisch verändert werden, also krankhaft verändert werden. Wie bei schwer psychisch beeinträchtigten Erwachsenen festgestellt werden kann, zum Beispiel bei Wiederholungstätern unter den Kriminellen oder den Kinderschändern und dergleichen elenden Menschen. Der chronisch erhöhte Stresspegel in dieser ersten Lebenszeit entstanden, kann aber auch sogar lebenslängliche körperliche Krankheiten zur Folge haben. Ein ständig erhöhter Blutdruck, ein Diabetes, also eine Zuckerkrankheit, eine Adipositas, eine Fettsucht und weiteres mehr. Kindern, die schon im ersten und zweiten Lebensjahr von ihren Müttern getrennt in Kollektiven aufwachsen, fehlt es später häufig, bereits im Schulalter erkennbar, an vielem, an Konzentrationsfähigkeit vor allem, an Ausgeglichenheit, stillsitzen zu können, wenn der Lehrer etwas Wichtiges an die Tafel schreibt, an Belastbarkeit, an Durchhalten von Stress und vor allem das Sensorium und das Maß mit den anderen zurechtzukommen und nicht im Bim auf den anderen kleinen Mitschüler loszugehen. Ein so beeinträchtigter Mensch drängt sich dann häufig auch taktlos auf oder zieht sich viel zu schnell enttäuscht zurück. Die Langzeitstudien NICHT, N-I-C-H-D, in den USA haben es endlich erbracht. Nicht sozialer sind die herangewachsenen Krippenkinder, sondern labiler und aggressiver als die Kontrollgruppe der familiär Aufgewachsenen. Aber glücklicherweise entsteht durch eine zu geringe Bindungsfähigkeit in den ersten drei Lebensjahren nicht immer eine beeinträchtigte Einbuße der Lebenskraft. Es prägt sich bei leichten Verlassenheitsgefühlen in diesem frühen Alter eher eine Art Einsiedlermensch aus, zum Beispiel. Er lebt zwar zurückgezogen, aber er kultiviert diese seine Lebensform häufig durch besondere Vorlieben, durch ein besonders intensives Hobby, die seine Zeit und seine Interessen stark ausfüllen. Dabei kommt es oft auch zu vertieften Erkenntnissen künstlerischer, wissenschaftlicher oder handwerklicher Art, die dann manchmal auch als Kulturgut von allgemeinem Interesse und hohem Wert sein können. Zwei Typen eines fast gesunden Menschen im Erwachsenenalter haben also leichte Prägungen dieser Art in der Säuglingszeit und Kleinkindergehirn zu erleiden gehabt. Sie haben aber durch günstiges Schicksal nicht zu schweren Störungen, sondern zu ein wenig Unausgeglichenheiten führen können. Eben entweder zum Hingabetyp, der vor allem die Liebe des anderen manchmal sogar aufdrängend sucht, oder auch zum Einsiedlertyp. Hier sind dann lediglich einige charakterliche Starrheiten entstanden, die besonders immer wieder typische Eheschwierigkeiten hervorrufen können. Unser Gott, wir selbst solche leichten Einschränkungen im Erwachsenenalter nicht gern. Aber er hat den Menschen eben auf Freiheit, besonders auf Freiheit seiner Entscheidungen und auch auf Entscheidungen der Eltern hin angelegt. Er erhofft sich die Einsatzbereitschaft, die Opferbereitschaft der Eltern, die eigentlich eine ganz natürliche Sache ist, die von ihm vorbereitet ist, von unserem Gott. Damit in dem unendlich wichtigen Stadium der frühen Kindheit im Hinblick auf möglichst seelische Verletzungen mehr Aussicht besteht, ohne Defizite im Gehirn davonzukommen. Eben deshalb unterlegt unser Gott besonders die junge Familie mit einer Fülle physischer, hormoneller Hilfe. Vorab die Eltern mit einem tiefen Gefühl für diese Kinder einstehen zu wollen, mit einem Gefühl von Liebe und einem Bedürfnis nach Zuwendung zu ihren eigenen Kindern, die es den Kindern dann ermöglichen, Liebe als das maßgebliche Gefühl des Menschseins auszubilden. Deshalb ist Familienerziehung mehr als professionelle Erziehung und hat einen tieferen Wert und eine bessere Möglichkeit zu differenzierter Menschlichkeit. Seelisch gesunde Mütter empfinden jedenfalls, wenn sie einen Säugling an der Brust haben, was dieser braucht. Und das ist ihre Nähe, ihre Zärtlichkeit und vieles mit ihm sprechen darüber hinaus. Denn auch dadurch, durch die immer wichtiger werdende direkten Ansprachen und Zusprachen, natürlich bald auch durch den Vater, die Geschwister, die Großmütter und die liebevollen Familien mit der sprießen die Synapsen des Babyhirns, sodass sein Hirnfluss auf diese Weise derartig aktiviert wird, dass ihm im Alter von 3 Jahren das Rüstzeug zur Sprechfülle und damit zur Intelligenzentwicklung und damit zur Entwicklung von Liebesfähigkeit und damit zur Entwicklung von Gemeinschaftsfähigkeit und damit die Möglichkeit zu neugieriger Lernbereitschaft zur Verfügung steht, durch Lernen seiner Muttersprache, so heißt dieser Terminus zurecht. So gehalten, so umliebt, so nicht schreien gelassen und am besten lange gestillt, sind Kinder infolgedessen super lernbereit und Durchhaltefähigkeit während ihrer langen Beschulung, was zum Beispiel häufig trotz aller Uninformiertheit immer schon in den zielgeraden Schulerfolgen der ältesten Kinder in der Geschwisterreihe besonders eindeutig sichtbar und auch statistisch mittlerweile vielfältig belegt worden ist. Denn mit diesen Ältesten hat sich die Mama in den ersten beiden Jahren eben am meisten beschäftigt und beschäftigen können, weil sie eben erst ein Kind hatte und noch nicht unter Umständen durch vielerlei tun müssen, überlastet gewesen ist. Dabei ist im Grunde nichts einfacher, als zu solchem Erfolg vorzustoßen. Wirklich natürlich, streng natürlich, um es noch einmal ganz klar zu sagen. So wie bei den Affen, so wie bei den Katzen, so wie bei den Hundemüttern, muss es auch noch bei den Säuglingen des Menschen zugehen. Und das heißt wirklich am Leib der Person, aus der dieses Wesen nun geschlüpft ist, am Leib der Mutter, über Tag im Tuch, über Nacht im Bettchen, direkt an Mutters Bett oder im Bett und immer angelegt, wenn es sich meldet. Manchmal muss man noch ein wenig nachhelfen, dass jede Brust nach der Mahlzeit des Kindes auch wirklich leer ist. Denn nur so, das ist wie bei den Kühen, erhält sich, steigert sich die Milchmenge, die das Kind braucht. Das Kind muss und will an der Brust arbeiten, bis sie wirklich leer ist. Das gehört zu diesem wundervoll unterlegten Naturprinzip, das immer noch nicht manchmal sogar auch den Ärzten, den Kinderärzten, den beratenden Ärzten bekannt ist. Noch einmal, erznatürlich und liebevoll muss es am Anfang zugehen, damit der Mensch zum Menschen wird und durch die Muttersprache voll durchgebildet sein Leben in stabiler seelischer Gesundheit bestehen kann. Dann kann er nachher vielleicht Abitur machen. Aber seine Mutter braucht, um dieses vorzubereiten, kein Abitur. Warum also fangen wir nicht an, diesen Wunsch nach optimalem Gedeihen, das jedes gesunde Elternpaar doch eigentlich will, als ein Sanierungsprogramm so laut zu verkünden und von einer angemessenen Familienpolitik einzufordern, dass daraus a. massive Unterstützungen für junge Mütter abgeleitet werden, was sie jetzt ja heute schon gar nicht mehr können, weil der Staat nicht hinreichend genug unterstützt, sie nicht in hinreichendes Materialien oder Subventionen zur Verfügung stellt. Und b. eine Entideologisierung vom Gleichheitswahn eingeleitet wird, damit endlich mehr Chancen entstehen, dass durch vielfältige, aktive Unterstützung der Familien und ihrer so vielfältig verschiedenen Kinder eine große Zahl von Menschen ihr genetisches Optimum erreichen kann, ohne von seelischen Defiziten und schädlichen Umwelteinflüssen darin gemindert zu werden. Wir wollen uns in Zukunft die Mutter, den wichtigsten, unaufgebbarsten aller Berufe, nicht länger austreiben lassen. Ohne Mutter gibt es keine Zukunft. Sucht ist Ersatz für die veruntreute Mutter, haben uns schon kluge Psychologen vor 60 Jahren zurufen können. Die Mutter ist ohne Not nicht ersetzbar. Eher am ehesten, wenn sie nun wirklich bei der Geburt, was ja früher schrecklicherweise häufig einmal geschah, war dann durch die Familie, durch die Großmutter vor allem. Aber ganz gewiss nicht durch irgendwelche sogenannten Bezugspersonen, mögen sie noch so lieb, so tüchtig und akademisch ausgebildet worden sein. Das sei eine Referenz an all die liebevollen Krippebetreuerinnen, die es nun wirklich gut mit den Kindern meine. Aber jedes Kind hat ein Recht auf die Erziehung durch seine Eltern, durch die Erstpflege seiner eigenen Mutter zunächst. Eben noch einmal sei es gesagt, sehr nahe, sehr kontinuierlich, sehr herausragend, dominant also. Sie ist dafür von Anfang an zugerüstet, von innen her, aber natürlich auch durch den Vater mit seinem Verantwortungsgefühl für die Familie und für die älter werdenden Kinder sind immer bedeutsamer alle weiteren Erziehungsweisen in der Familie, des Vaters besonders gegenüber seinen Söhnen. Es gilt zu lernen, der Nachwuchs des Homo sapiens braucht die sich miteinander ergänzende Elternliebe, wenn er sich zum kultivierten, liebevollen Menschen entfalten soll. Vor allem anderen vordringlich also 6 Wochen nach der Zeugung bereits begonnen, wird diese Befähigung zur Elternschaft bereits von innen her vorbereitet. Denn Kinder brauchen beides. Mutterliebe in Gestalt von aufmerksamer Wachheit, leiblicher Wärme, tränkender Sättigung, nimmer wieder Geduld, und Großmütigkeit sowie Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Mitteilsamkeit, wodurch ja die Sprechentwicklung so gefördert wird. Deswegen können wir so wundervoll mehr reden, brauchen das am meisten in der Familie mehr als in der Politik. Und Kinder brauchen auch Vaterliebe in Gestalt Gestalt von großmütiger Stärke, konsequenter Grenzsetzung, leibeigener Schutzbereitschaft und tapferem, vorbildlichen, gläubigen Verantwortungsbewusstsein. Und dieses alles wird den Geschlechtern in wunderbar kunstvollen, nach Geschlechtern differenzierenden Vorgaben für die Aufgabe der Familiengestaltung zur Verfügung gestellt. Von Gott. Gewiss, ein solches Erziehen auf dem Boden der Schöpfungsordnung erfordert einen hohen Einsatz an Zeit der Eltern für ihre Kinder, durch deren gesamte Kindheit hindurch Zeit für echte Gemeinschaft in den Familien, zum Beispiel um gemeinsam gestaltete Wochenenden, Ferien, Stunden, in denen die Eltern versuchen, die Kinder auf die Kraft, den Verderblichen zu widerstehen, zuzurüsten und ihnen selbst im Verhalten Vorbild zu sein. Besonders das Gebet, das tägliche, gemeinsame Gottesdienstbesuche auch und Messenbesuche, die Mitarbeit in der Gemeinde sollten unbedingt gepflegt werden. Deshalb auch bleibt die heilige Familie ein unsterbliches Vorbild. Mit einer Mutter, die, wenn Gott sie durch eine Schwangerschaft segnet, auch die leibliche Mutter jetzt, wie die himmlische Mutter Maria antwortet: Ja, Herr, mir geschehe, wie du es mir jetzt eingibst durch diese Schwangerschaft. Wir haben keine Verfügung, dieses Kind dann aus unserem Leib wieder herauszureißen, weil es uns im Moment nicht passt. Und mit einem Vater, der nachdem etwas mühsam gelernt hat, dass er in die Verantwortung gerufen ist, die Sache in seine Hand und unter seine breiten Füße nimmt. Und das heißt, den Schutz, die Sorge für die Unterkunft sowie Führung durch die Nächte samt der Anleitung zu gutem Lernen und Arbeiten in dieser Welt. Mit einem Elternpaar also, das in all seinen Entscheidungen zunächst hinauffragt zu seinem Gott. Meine lieben Freunde, die Familie ist eine Vorgabe Gottes und jedes in lebenslänglicher Ehe zusammenhaltende Paar, das sich dieser Aufgabe stellt, wirkt daran mit, dass des Schöpfers Plan mit der Menschheit sich erfüllen kann, ist also höchst wertvoller, unmittelbarster, zentraler Dienst für ihr Leben und für ihre Zukunft, die Zukunft der Menschheit wohlgemerkt. Wenn wir dieses Konzept ad acta legen, können wir keine Zukunft haben. Die bewusste Arbeit und Akzent setzen in diesem Geist wird deshalb, wie es sich im Grunde, aber leider bisher nur auf unsicher instinktivem Boden längst erwiesen hat, mit hervorragendem Erfolg gekrönt, wenn man heute nun voll informiert an diese Aufgabe herangeht. Was sind das für Kinder? Was für glückliche Kinder entstehen, wenn man diesem Konzept nachgeht? Das ist unsere Erfahrung, meine Erfahrung als Fachfrau. Genauer können Sie das in meinem wissenschaftlichen Buch Geheimnis Gehirn oder kurz gefasst in dem Bändchen Erziehende Liebe in der Familie oder auch in meinem Zentralhauptbuch Erziehen, Lernen nachlesen. So groß gewordene Kinder habe ich in gar nicht geringer Zahl in meinem Umfeld nun erleben dürfen, die mir vorgestellt wird. Wir haben einen aus 7000 hellwachen Familien bestehenden Freundeskreis. Diese Kinder sind auch bereits eine Schar herrlich gesunder Erwachsener geworden, darunter meine 6 eigenen Enkel. Sie krönen durch ihre seelische Stabilität die Mühsal 40-jähriger Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sinne für diese Vorgabe Gottes durch die Familienarbeit. Diese Wahrheit muss den Hellhörigen, den Christen und auch den unter ihren Fehlentscheidungen ächzenden Menschen in den technizistischen Gesellschaften in aller Sachlichkeit, besonders den schwachen Frauen, übermittelt werden. damit die Gesellschaft gesunden kann und Gott mit den vielen Bäumen ohne Frucht nicht die Geduld verliert. Dazu brauchen wir eine christliche Kulturrevolution. Dazu wird jeder von Ihnen gebraucht. Dazu kann jeder zum Beispiel unsere Flyer verteilen und dazu beitragen, dass sich in Zukunft mehr Kinder zu glücklichen, leistungsfähigen, gesunden Erwachsenen entfalten können. Denn es sind die Mütter, die die Freude, aber auch das Leid des Misslungenen dann tragen müssen, vor allem nicht die, die sie verführt haben. Der Herr hat uns gesagt, was gut ist. Wir müssen nur das kraftvoll, laut und plausibel genug bezeugen.
Auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Sie haben eingeschaltet in dieser Sendereihe in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin jetzt noch im Gespräch mit Christa Mewes, der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Frau Mewes, Sie haben uns ganz ausführlich dargestellt und dargelegt, was im ersten Lebensjahr so unendlich wichtig ist für ein Säugling, ja, das eben da zwei noch eins sind, nämlich dass der Säugling noch ganz eine ganz enge Bindung an die Mutter hat oder diese überhaupt auch eigentlich erst aufbauen muss, damit er einmal ein erwachsener Mensch werden kann, der sich in Ordnung fühlen kann, der einfach liebessatt geworden ist dadurch, dass er gestillt wurde, dadurch, dass ihm alle Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit zugekommen ist, dadurch, dass einfach, ja, wie es ein ganz natürlicher Instinkt eigentlich ist, die Mutter sozusagen ihr Kind immer wieder anschaut, es anlächelt, mit ihm immer wieder spricht und es eben nicht schreien lässt, es nicht irgendwo in ein anderes Zimmer ablegt, weil vielleicht Leute gesagt haben, und diese Irrtümer halten sich ja bis heute noch, man darf das Kind von Anfang an um Gottes Willen nicht verwöhnen und deshalb soll man es ruhig mal schreien lassen. Nein, Unsinn, sagen sie, und eigentlich zerreißt es einem auch selber die Seele, weil Säuglinge ja auch, wenn sie schreien, so schreien, dass zumindest in uns Frauen, Müttern, Vätern wahrscheinlich genauso einfach ein Alarmsignal losgeht, weil dieses Schreien so existenziell und so bedrohlich ist. Und nicht umsonst ist das so. Ja, das ist wahrscheinlich, wie Sie sagen, dann auch natürlicherweise einfach so angelegt. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch eine ganze Generation von Frauen, die heute selber Mütter sind, die aber auch alle nicht gestillt wurden, die vielleicht auch nicht diese idealen Bedingungen hatten, die nicht so liebessatt geworden sind.
Ja, ja, es wurde ja damals verordnet, nicht zu stillen. Ja. Nicht bei den jetzt heute 60 bis 45-Jährigen waren die Mediziner, die Frauen davon abhielten. Mhm. Nicht? Also eine ganz große allgemeine Bewegung in der Gynäkologie.
Nicht? Aber Sie sagen trotzdem, es muss nicht zwangsläufig dann zu pathologischen Veränderungen im Gehirn führen, wenn eben, was weiß ich, das Kind nicht gestillt wurde, wenn die Fürsorge nicht so ideal war, wenn das Kind vielleicht auch schon früh fremde Bezugspersonen hatte und dadurch auch eben dieser heute ja auch nachweisbare Stresspegel dann im Gehirn sich einstellt. Also, aber es kommt dann zum Einsiedlertyp, zum Hingabetyp eher, aber man kann dann trotzdem, ich meine, ist es eine gewisse, vielleicht auch eine Verpflichtung, dass man umso mehr das ausgleichen will, was man nicht erlebt hat und es dann vielleicht zwangsweise will ich jetzt nicht sagen, aber ja, es ist wie ein Programm, was abläuft, dass man es eben anders tut. Und
ja, also das finde ich schön, dass Sie das nochmal aufgreifen, Frau Engert. Es ist ja der Lebenstrieb, der ist so mächtig, der ist in sich so gewaltig, dass er auch immer versucht. Also das ist wirklich wie bei jeder Pflanze, bei jedem Baum kann man das sehen. Nicht, wenn er irgendwo verbogen wird, auch in der ersten Zeit, dann macht er seine Schrunden, dann hat er seine Beugungen da. Aber er versucht doch wieder nach oben. Er versucht doch wieder auch zur richtigen Gestalt zu kommen, zur Gestalt dieser Buche, zur Gestalt dieses Nussbaums, zur Gestalt wie er Christus auch dann gesagt hat, in dieses Ölbaums oder was es dann auch ist. Ich also in diesen Lebenstrieb, den dürfen wir, mit dem dürfen wir uns auch trösten, dass er so gewaltig ist. Wir nennen das heute Resilienz, diesen Ausdruck Erholbarkeit haben wir da jetzt eingeführt in der Psychologie. Nicht, das ist auch richtig. Nur wir dürfen uns natürlich damit nicht einfach begnügen. Denn diese Beulen im Stamm unseres Lebensbaumes, die sind natürlich dann auch, erfordern wieder zusätzliche Kraft. Nicht? Oder machen auch wilde Wucherungen. Also der Baumvergleich, den Christus ja auch sehr häufig benutzt hat, um die Lebensgesetze verstehbar zu machen, der ist auch ganz angebracht hier. Und wir können hier auch sehr viel eben von den Gärtnern oder auch von den Tierforschern lernen, ohne dass wir damit an eine atheistische Evolutionstheorie zu glauben brauchen.
Ja? Aber was da eben nicht ideal gelaufen ist am Lebensanfang, wie Sie sagen, das kann sich wieder glatt biegen, aber das muss auch eben nicht sein. Das kann auch das ganze Leben eines Menschen beeinträchtigen. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann haben wir eine hohe Verantwortung für den Anfang, Lebensanfang unserer Kinder, dass sie liebessatt werden. Und das merkt man ihnen ja auch an, wenn sie so ein Gefühl haben, selbstverständlich glücklich zu sein, eine Ausstrahlung haben, eine Sicherheit einfach auch haben.
Genau. Aber die Sicherheit, wie die Familie gibt.
Wie geht das nun, dass man heute, das ist wahrscheinlich auch schon Programm, eine Mutter, die zum ersten Mal schwanger wird oder eine Mutter, die überhaupt eben gerade Mutter wird, sie hat gerade einen Beruf ausgeübt und es wird ihr schon jetzt nahegelegt in der Schwangerschaft, am Anfang der Schwangerschaft, dass sie bitte nach einem Jahr sofort wiederkommt und sich da verpflichtet, dass sie jetzt schon sozusagen den Krippenplatz programmiert oder dass sie den vorbestellt, sozusagen, dass sie sich um all das kümmert, noch bevor das Kind geboren ist. Kann man so diese mütterlichen Instinkte denn auch so kaputt machen?
Ja, und wir müssen uns klar machen, das ist ein lebensfeindliches Programm ist, das ja die Kommunisten durchgezogen haben, nicht in ihrer 70-jährigen Diktatur, die Sowjetunion, und jetzt diesen Elendstatus hat, mit dieser riesig hohen Zahl von Alkoholabhängigen, die gar nicht mehr arbeiten können, und vielen, vielen anderen Störungen und aus der Armut überhaupt nicht wieder herausfinden. Es ist kein Konzept, das Zukunft hat. Die Sowjetunion ist darunter zerbrochen, hat Gorbatschow gesagt. Wir können das unmöglich nachmachen. Nicht? Und wir machen es nach, weil die Wirtschaft das diktiert. Eine kurzsichtige Wirtschaft, die nur eben auf Gewinn aus ist, auf Gedeih und Verderb. Und das hinter dieser kollektiven Maßnahmen steht eine schwere, furchtbare Grenzüberschreitung, eine Sünde. Und es ist furchtbar schwer für die einzelne Familie. Nicht das Opfer, es wird riesengroß, weil die Frauen ja nun auch einen Beruf haben und häufig auch sehr schnell damit Geld verdienen können. Und aber sie müssen, wir haben das ja auch selbst durchgezogen. Auch hier, ich habe das in meinem Leben durchgezogen, weil die Lebensumstände so waren. Erst die Kinder. Und erst nachdem die Kinder groß waren, dann wirklich, nachdem sie sagten, tschüss Mama, nun wirklich dann die Möglichkeit weiter auch nun für weit mitzuziehen und die eigenen Ausgebildetheiten weiter umzusetzen, auch zu einem Miterwerben von weiterem Wohlstand in der Familie. Aber also nicht von Anfang an, das ist Pferd vom Schwanz auf Zäunen. Das gehört zu einer Lebensgrundlage, die wir gar nicht vernachlässigen können, ohne dass es in der Allgemeinheit eine riesige Minderung der Lebenskraft dabei herauskommt.
Dazu sind natürlich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft leider eben nicht so, dass man es Frauen leicht macht, auch später wieder einsteigen zu können. Aber Sie sprechen was Interessantes an, die DDR-Vergangenheit, wo alle kollektiv erzogen wurden. Frau Mewes, ist das denn Lassen Sie mich kurz die Frage noch stellen. Ja, ist das denn überhaupt je aufgearbeitet worden? Weil da hätte man ja etwas, da ist das alles schon passiert, weil das ja noch viel schlimmer war und in einem so großen Umfang Kinder, also so Babys schon kollektiv abgegeben werden mussten und erzogen worden sind. Die ganzen Folgen, hat man das denn je schon so aufgearbeitet, dass man sagen kann, dass es hat einen Zusammenhang mit dieser frühkindlichen, frühen...
Nein, das ist immer verhindert worden. Und zwar direkt medial verhindert worden. In dem Augenblick, wo das herauskam, ging durch den Spiegel und durch den Stern und durch all die großen Zeitungen hindurch, wie wundervoll jetzt die Erziehung in der Kinder in der DDR sei und wie wundervoll wir das in dieser Weise machen würden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Medien in dieser Weise als Mainstream, ja als Political Correctness, den Plan der revolutionären Bewegung, die Familie abzuschaffen, die Autorität abzuschaffen und die Sexualität zu entfesseln. Dieser Plan, der 69 auf dem Plan stand, in der Republik West auftauchte, nun weiter durch die Kollektivierung aus der DDR zu krönen. Das ist dann in der Schröder-Regierung zum Ausdruck gekommen und auch verwirklicht worden. Und unter dieser Macht stehen wir. Sie ist einerseits eine Sache, die der kurzsichtigen Wirtschaftserfolgen dienlich sein kann, aber der seelischen Gesundheit auf die Dauer ja so schadet. Wir haben ja, als ich anfing zu arbeiten, gab es auf weiten Feldern irgendwann in Niedersachsen eine Psychiatrie und gab es schon ganz und gar keine Sozialstation und erst recht nicht irgendwelche Psychotherapeuten. Das war ganz unnötig, dass wir jetzt also einen psychotherapeutischen Notstand haben, weil so viele Menschen krank geworden sind, ist ein ganz glatter Beweis dafür, dass diese Form von Entfernung der Mütter von den Kindern, die ja dann auch schon bald einsetzte. Man hatte immer auch da schon Pflegenester und hatte andere Möglichkeiten, die Kinder irgendwo unterzubringen. Aber jedenfalls von den Müttern wegzugehen, diese Möglichkeit ist uns dann sehr schnell auch in der Bundesrepublik West zugewachsen. Und deswegen haben wir jetzt diesen allgemeinen Notstand, den auch jetzt bei diesen Wahlen niemand, ich habe immer wieder hineingehört, irgendeiner einziger hat diesen Notstand zur Kenntnis genommen, sondern alle behaupten, wir seien das wohlhabendste und gesündeste Land in dieser Welt, was einfach eine Illusion ist.
Ist denn das Rad überhaupt noch herumzudrehen? Denn was es braucht, ist eigentlich ja der Faktor Zeit, sagen Sie. Und damit haben Sie
ja, es recht. Ist ja die Wahrheit, Frau Engel. Mhm. Und weil es die Wahrheit ist, nicht deswegen kommt es ja auch immer wieder zum Ausdruck. Jetzt wollen die jungen Menschen werden gefragt von Frau Neumann oder ihrem Institut oder ihren Nachfolgern, nicht, was wollen Sie? Zu 70% haben Sie sich, wenn Sie auch nicht heiraten, doch das Ideal, bitte eine Familie zu bilden. Nicht, Sie haben das Bedürfnis nach Wärmen, nach Beschütztsein. Am liebsten durch einen alten Mann wie den Herrn Kretschmann oder so. Der alte Mann, der Großvater, der genau Sie alle beschützt. So etwas braucht der Mensch heute, je unbehüteter er geworden ist.
Eine Frage vielleicht auch noch zum Thema, also als zwei noch eins. Da bildet sich also zwischen Mutter und Kind am Lebensanfang auch eine ganz enge Symbiose. Jetzt können natürlich wieder irgendwelche Menschen sagen oder Kritiker, kann das denn auch zu eng werden oder ist das ein natürlicher Vorgang, dass sich das dann mit der Zeit auch immer ein Stückchen weiter löst?
Es kann zu eng werden, wenn die Mutter krank ist. Wenn die Mutter selbst so bedürftig ist, ist das Kind für sie, zu einem Spielzeug wird, an dem sie sich selbst festhält. Nicht, dann hält sie zu sehr fest. Und vor allen Dingen, wenn es dann nur ein Sohn ist, nicht, dann ist eben wirklich das, was Freud schon damals beschrieben hat, der sogenannte Ödipus-Komplex, wirklich eine Gefahr. Nicht, aber das passiert natürlich nicht, weil dass sich der sich entfaltende Mensch, genauso wie jede entfaltende Blume, wie jedes sich entfaltende Tier, sich verselbstständigen will, Kein Lebewesen ist darauf angelegt, das große Beiboot, das kleine Beiboot des großen Tankers Mutter zu bleiben. Das gibt es nicht. Deswegen entsteht dann im Kind das Bedürfnis, sich loszulösen. Das Kind beginnt zwischen 2 und 5 enorm Nein zu sagen. Wir nennen es mit Recht das Trotzalter. Ein gesunder Trotz sagt, ich will nicht immer nur ein Baby sein, sondern ich breche jetzt auf zu meinem eigenen Sein, zu meinem eigenen Leben, zu meinem eigenen Ich. Deswegen ist die Ich-Entwicklung in der Kleinkinderzeit noch nichts Böses, nichts vom Teufel, sondern ist für das Kind nötig, um eine Basis hier zu haben in dieser Welt, genug breite Füße zu haben, um sich durchzusetzen. Deswegen nennen wir diese Phase die Selbstbehauptungsphase. Über die werden wir in der nächsten Sendung dann ausführlich sprechen, weil auch das immer noch nicht drin ist in den Erziehenden, sondern weil hier dann häufig eben auch ein Übermaß an Erziehung geschehen kann, an immerzu das Kind nur Traktierenden in seinen einzelnen Aktivitäten. Nicht, das führt zu einer Minderung seiner Aktivität und zu schweren Neurosen, zu Zwangsneurosen, zu Ticks, zu Waschzwängen und zu was auch was für Zwängen. Also eine Behinderung entsteht durch ein Übermaß. Das gesunde Maß ist das Richtige, was Gott will und was er in jedem Lebewesen, das die Welt erblickt, von ihm vorgegeben ist.
Abschließend, Frau Mewes. Also das Wichtigste, und das kann eigentlich jede Mutter nachvollziehen, das dem Kind mitzugeben oder es liebessatt zu machen, als Voraussetzung für ein späteres Gefühl im Kind von Sicherheit. Und das ist ins Stammhirn eingeprägt, eben das Gefühl, wirklich zufrieden zu sein, seelisch abgesättigt zu sein, ein Selbstwertgefühl zu haben und eben nicht ein mangelndes Selbstwertbewusstsein, in Ordnung zu sein. Einfach hier mit beiden Füßen ganz richtig an diesem Ort, auf dieser Stelle im Leben zu stehen.
Ja.
Das ist ja auch etwas, wo wir selber glücklich werden als Eltern, wenn wir unsere Kinder so heranwachsen sehen. Wie ist das jetzt bei Ihren eigenen Kindern und auch bei Ihren Enkeln und Urenkeln? Sehen Sie das, dass Sie das weitergegeben haben, dass Ihre Kinder und Enkelkinder, die wahrscheinlich auch alle als Frauen ausgebildet, vielleicht hoch ausgebildet sind, dass sie dennoch das berücksichtigt haben und ihren Beruf erstmal zurückgesteckt haben und sich erstmal voll und ganz um die Kinder gekümmert haben?
Ja, genau, das ist es. Diese Erfahrung haben wir gemacht, nicht auf der ganzen Linie. Und ich könnte dieses ja auch nicht behaupten, wenn ich das nicht mit meinen eigenen Töchtern und dann diese Töchter, die dann von mir in dieser Weise ja intensiv orientiert wurden, das mit ihren eigenen jeweils 3 Kindern, also 6 Enkeln vollzogen haben und das nun wieder. Das ist für mich ein ganz großes Glück, persönliches Glück, jetzt die neu hinzugekommenen, das sind ja für mich angeheiratete Enkel, Enkelinnen, diese hinzugekommenen Mütter, das mit meinen Urenkeln wieder in dieser Weise vollziehen, zu meinem ganz großen Glück, und wir eine helle Freude haben an diesen so gesunden Urenkeln.
Ja, vielen Dank, Frau Mewes. Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles Gute, auch in Ihrem 91. oder 92. Lebensjahr, auch dass Sie da noch immer unermüdlich dabei sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben und dass Sie das auch überhaupt ermöglichen können noch, und Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Dankeschön für Ihre Moderation.
Dankeschön, auf Wiederhören, Frau Mewes. Ja. Sie haben immer die Möglichkeit, auch online sich noch einmal die ein oder andere Sendung herunterzuladen, anzuhören unter www.horeb.org im Podcast-Angebot. Da können Sie dann sukzessive dann auch die ganze Reihe sich anhören oder die ganze Reihe auf CD bestellen und weiter schenken, vielleicht an Freunde, vielleicht an junge Mütter, die auch gerade in der Situation stehen, an Großmütter. Das können Sie machen, und den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 und die Rufnummer ist die 921120. Und das finden Sie natürlich alles online auch und im Programmheft nochmal die Informationen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.